Und jetzt wollen wir miteinander Gott ehren, ihn anbeten, indem wir den Psalm 99 miteinander beten. Und ich darf Sie einladen, dazu aufzustehen. Der Herr ist König, darum zittern die Völker. Er sitzt über den Cherubim, darum bebt die Welt. Der Herr ist groß in Zion und erhaben über alle Völker. Preisen sollen sie deinen großen und wunderbaren Namen, denn er ist heilig und die Macht des Königs, der das Recht lieb hat. Du hast bestimmt, was richtig ist. Du schaffest Gericht und Gerechtigkeit in Jakob. Erhebet den Herrn, unseren Gott. Betet an vor dem Schemel seiner Füße, denn er ist heilig. Amen.
Wir hören auf Gottes Wort zum heutigen Sonntag aus Offenbarung 4, die ersten 11 Verse. Danach sah ich und siehe, eine Tür war aufgetan im Himmel. Und die erste Stimme, die ich mit mir hatte reden hören wie eine Posaune, die sprach: Steig herauf, ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Alsbald wurde ich vom Geist ergriffen. Und siehe, ein Thron stand im Himmel, und auf dem Thron saß einer. Und der da saß, war anzusehen wie der Stein Jaspis und Sarder. Und ein Regenbogen war um den Thron anzusehen wie ein Smaragd. Und um den Thron waren 24 Throne, und auf den Thronen saßen 24 Älteste mit weißen Kleidern angetan und hatten auf ihren Häuptern goldene Kronen. Und von dem Thron gingen aus Blitze, Stimmen und Donner, und 7 Fackeln mit Feuer brannten vor dem Thron. Das sind die 7 Geister Gottes. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich dem Kristall, und in der Mitte am Thron und um den Thron 4 himmlische Gestalten, voller Augen vorn und hinten. Die erste Gestalt war gleich einem Löwen, und die zweite Gestalt war gleich einem Stier, und die dritte Gestalt hatte ein Antlitz wie ein Mensch, und die vierte Gestalt war gleich einem fliegenden Adler. Und eine jede der 4 Gestalten hatte 6 Flügel, und sie waren außen und innen voller Augen. Und sie hatten keine Ruhe, Tag und Nacht, und sprachen: Heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Und wenn die Gestalten Preis und Ehre und Dank gaben dem, der auf dem Thron saß, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, fielen die 24. Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron saß, und beteten den an, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, und legten ihre Kronen nieder vor dem Thron und sprachen: Herr, unser Gott, du bist würdig, zu nehmen Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen, und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. Zum Gebet und anschließend Lied lade ich Sie ein, sich zu erheben. Heilig, 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 Gott, der Herr, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Danke, lieber Vater, dass wir jetzt in deine Gegenwart eintreten dürfen. Danke, lieber Vater, dass du in deiner Heiligkeit und Allmacht dich in deinem Sohn geoffenbart hast und wir durch den Gehorsam deines Sohnes im Leiden und Sterben jetzt Zugang haben dürfen zum Thron deiner Gnade. Wir sind es nicht wert, keiner von uns, in unserem Sündersein, unserer Gottesferne, unserem Unglauben. Und doch hast du dich in deiner ganz großen Liebe dich uns offenbart, nach uns gegriffen, unsere Herzen bewohnt und berührt. Danke, lieber Herr, der heilige, vollkommene, allmächtige, in unseren zerbrechlichen Wesen. Was für ein Wunder, was für ein Geschenk, was für ein Vorrecht, was für eine Gnade. Danke, lieber Vater, dass wir dich so erleben dürfen, als der, der da ist und der da war und der kommt, auch ganz persönlich. Auf dich ist Verlass und wir wollen uns neu im Glauben und Vertrauen dir hingeben. Binde dich jetzt für deinen Botschafter Norbert Rose, segne ihn, statte ihn aus mit deiner Vollmacht in der Auslegung deines Wortes, berühre dadurch unsere Herzen. Binde dich für unsere Kinder in ihren Altersgruppen, so sie segnest, die Mitarbeiter ausstattest mit Vollmacht, ihnen in ganz großer Liebe dein Wort weiterzugeben. Binde dich für unsere Alten und Kranken, Herr, du bist der Kümmerer, Versorger von ihnen. Erbarme du dich um sie und segne du sie auch jetzt. Danke, Herr, dass wir auch jetzt verbunden sein dürfen mit deiner Gemeinde weltweit, mit deiner Gemeinde vor deinem Thron, dich anbeten, dich ehren dürfen. Danke, du wunderbarer, lieber Herr. Amen.
Eine offene Tür zum Himmel. Auf den Stufen vor seinem Thron. Das ist unser Thema heute Morgen. Und diese Einladung, die wir schon gesungen haben, dieses vierfünffache Komm, das steht über diesem Gottesdienst, über diesem Sonntag, dass wir genau dazu einladen möchten, für alle, die es noch nicht getan haben, die noch davor stehen, die noch im Anmarsch sind, das zu hören an diesem Morgen. Wir dürfen kommen. Wir dürfen diese offene Tür zum Himmel sehen, auf den Stufen vor seinem Thron stehen. Und jeder, der von sich sagen müsste, da bin ich noch nicht angekommen, der darf jetzt ganz besonders zuhören und mitgehen und sehen, was das heißt, vor ihm zu stehen auf den Stufen vor seinem Thron, auch wenn das zu Beginn vielleicht ein wenig verwirrende Bilder sein mögen, was Johannes uns hier geschrieben hat. Manche haben geschrieben, er sei in einem ekstatischen Zustand, heute würde man sagen psychotisch, da will man den Psychiater rufen, wer so etwas formulieren und sagen würde. Manche würden sagen, er habe einen unsauberen Geist. Umso wichtiger, dass es am Anfang heißt, alsbald wurde ich vom Geist ergriffen. Nicht von irgendeinem Geist, sondern von seinem Geist. Und ich will es noch einmal wiederholen, was wir bereits eingangs zu diesem Offenbarungsbuch gehört und gelesen haben, nämlich, dass der Apostel Johannes kein Mensch ist, der sich gerne mit Visionen beschäftigt. Das hat er sich so nicht ausgesucht. Das war nicht sein Thema und sein Hobby. Er war kein Mensch, der seine Verkündigung gerne mit großen Bildern ausgeschmückt hat, der eine Ader für solche großen Bilder und Visionen hatte und uns mitteilen wollte, wie er sich ganz persönlich den Himmel Gottes vorstellt, sondern dass wir, was er beschrieben hat, das ist etwas auch für ihn völlig Überraschendes und Neues und noch ganz Fremdes und viel zu Großes. Er sagt auch nicht, dass er sich über diese Bilder besonders gefreut hätte oder dass es irgendwie eine schöne oder eine interessante Erfahrung gewesen sei, die er da machen durfte, einmal hinter diese Kulissen zu schauen, sondern Johannes selbst schreibt in Kapitel 1, Vers 17, als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Das heißt, auch ein Johannes ist erst einmal völlig überwältigt, völlig entsetzt von dem, was er vor seinen Augen sieht. Diese Grundaussage der Bibel, niemand kann das Angesicht Gottes sehen und leben. Da sehen wir hier sozusagen das, was da danach noch kommt, nämlich dass tatsächlich das Anschauen Gottes, das Sehen des Angesichtes Gottes nicht einfach so gelingen kann, sondern dass es Folgen hat für uns, selbst für einen Propheten wie Johannes und auch bei einigen anderen, die wir ja auch schon gesehen haben, ähnlich bei Jesaja, wo wir in Jesaja 6 ein ähnliches Bild sehen, wie er auf sein Angesicht fällt und wie er nur stammeln kann, weh mir, ich vergehe. Also auch da keine interessante neue Erfahrung, sondern weh mir, ich vergehe, denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Und das ist erst einmal ein großes Entsetzen und Erschrecken. Die Reaktion ist nicht von Neugier geprägt, sondern in den meisten Fällen von einer massiven Angst. Wie kann ich damit leben, das Angesicht Gottes gesehen zu haben? Beide, Jesaja und Johannes, waren sich bewusst, dass sie in einem absoluten Ausnahmezustand sich befanden. dass es nicht etwas Spannendes oder Aufregendes war, mit dem man hausieren gehen konnte, sondern dass es in ihrer Zeit nicht nur lebensgefährlich war, das Angesicht Gottes zu sehen, sondern genauso lebensgefährlich mit dem, was sie nun zu sagen hatten, weil sie etwas gesehen hatten, in die Öffentlichkeit zu gehen und das in die Öffentlichkeit zu tragen. Denn wir haben diese Formulierungen auch im Ohr von Stephanus etwa, der dann gesagt hat, welchen Propheten haben eure Väter eigentlich nicht getötet? Jeder Prophet mit seiner Botschaft war eine Kampfansage an sein Volk Israel. Jeder Prophet war eine Kampfansage an die bestehenden Systeme. Und jede Prophetie ist bis heute eine Kampfansage, eine Kriegserklärung, wenn Sie so wollen, die nicht gehört werden will. Auch das, was Johannes zu sagen hat, wenn wir dann weiterlesen werden in der Offenbarung, werden wir das merken, dass da nicht nur große und gewaltige Bilder sind, sondern das sind immer Frontalangriffe an seine Zeit, an die Herrscher in seiner Zeit und natürlich auch Frontalangriffe in unserer Zeit. Das hören die zwar nicht, die es hören sollten, aber es sind ganz eindeutige Kampferklärungen. Das Wort Kriegserklärung passt hier nicht so wirklich, aber dass es hier um ganz starke Kämpfe geht, die hier angedeutet, angekündigt werden. Und Johannes wusste, dass es sehr brisant und hochexplosiv war, was er seinem Volk in dieser Zeit und auch seiner Gemeinde zu sagen hatte. Zugleich sehen wir, dass die meisten Bilder oder Visionen oder Gesichte, wie es auch genannt wird, des Johannes zumindest in diesem Kapitel 4 eigentlich allesamt schon sehr bekannt waren. Da war nicht viel Neues dabei. Nur die Zusammenstellung, diese sonderbare oder besondere Mischung, die war tatsächlich neu, aber die meisten Züge waren altbekannt. Jesaja, Kapitel 6, hat etwas sehr, sehr Ähnliches gesehen und auch beschrieben. Das kann man da nachlesen. Jesaja 6, wir haben Ähnliches bei Hesekiel 1, Ähnliches in Daniel 7. Immer ein wenig abgewandelt, immer ein wenig präzisiert oder neu gewichtet, aber eigentlich sind das keine neuen Gesichte und Visionen und sehr ähnliche Züge hat auch eine noch viel ältere, soll man sagen, Episode, eine ältere Erfahrung, ein älteres Gesicht, eine ältere Geschichte aus der Geschichte Israels, durch die das Volk Israel eigentlich erst seine Identität bekam. Also ein Abschnitt, der wirklich auch prägend war, nicht nur für die Geschichte Israels, sondern für alles, was danach in dieser Welt geschehen ist. Und das beginnt in 2. Mose 19. Diese Stellen kennen Sie natürlich alle, 2. Mose 19 von Vers 16 an. Da heißt es, als nun der dritte Tag kam und es Morgen ward, da erhob sich ein Donnern und Blitzen und eine dichte Wolke auf dem Berge und der Ton einer sehr starken Posaune. Das ganze Volk aber, das im Lager war, trat unten, erschrak, und Mose führte das Volk aus dem Lager Gott entgegen und es trat unten an den Berg. Der ganze Berg Sinai aber rauchte, weil der Herr auf den Berg herabfuhr im Feuer, und der Rauch stieg auf wie der Rauch von einem Schmelzofen, und der ganze Berg bebte sehr, und der Posauneton ward immer stärker. Und Mose redete, und Gott antwortete ihm laut. Und wenn Sie das neben Offenbarung 4 legen, dann merken Sie, da ist fast alles schon enthalten. Blitz und Donner und Feuer und Rauch, die Stimme wie von einer Posaune, alles schon in 2. Mose 19 zu erkennen. Nur dass hier mehr geschieht als nur etwas Ähnliches. In 2. Mose 19 beginnt tatsächlich eine neue Geschichte, nämlich die Geschichte nach Sinai, die Geschichte Israels unter dem Gesetz vom Sinai, sehr klar ausgedrückt und beschrieben. Und was Johannes hier sieht, ist nicht nur etwas Ähnliches, sondern auch hier beginnt eine völlig neue Zeit. So wie damals für Israel beginnt hier nun eine völlig neue, ob man es jetzt Epoche nennen will oder ein neuer Äon, der hier eingeläutet wird. Eine völlig neue Qualität von Zeit wird hier eingeläutet. Und wenn wir diese Einzelheiten noch einmal sehen, von Blitzen, Donnern, Stimmen wie von einer Posaune, die Throne um den einen Thron her mit den 24 Ältesten, die sieben Fackeln, die mit Feuer brannten, das gläserne Meer vor dem Thron, das aussah wie ein riesengroßer Kristall, und die verschiedenen Gestalten, die auch bei anderen Propheten vorkommen, wo wir immer noch ein wenig rätseln, was genau verbirgt sich in diesen Gestalten. Wir erkennen nicht viel mehr, als dass wir sehen, sie gehören zum Thron Gottes. Sie haben eine direkte Verbindung mit dem Thron. Sie sind ihm direkt zugeordnet, untergeordnet, also keine feindlichen Mächte, sondern da sehen wir etwas von den verschiedenen Gesichtern der Macht und der Hoheit unseres Gottes. All diese Gestalten, die wir da sehen, und wir sehen zugleich auch die großen Gestalten in der Geschichte Israels. Große Namen, die da auftauchen. Wir sehen den Tempel mit dem Allerheiligsten und dem Gnadenthron und den Cherubim und den Seraphinen. Wir sehen das große Kupferbecken vor dem Altar, das sogenannte gläserne Meer. Und wir sehen den siebenarmigen Leuchter, die sieben Fackeln, die mit Feuer brannten, im Tempel Tag und Nacht. So, jetzt haben wir die Bilder alle vor Augen. Jetzt können wir einen Schritt weitergehen und fragen, was gehört denn nun wohin? Zeitlich, aber auch in unserer Orientierung, was gehört wohin und was war denn zuerst da? Und mir scheint diese zweite Frage noch viel wichtiger zu sein. Was war denn zuerst da? 2. Mose 19 oder Offenbarung 4? Oder würden die Historiker natürlich sagen, ist ja klar. 2. Mose 19 ist tatsächlich 1400 Jahre etwa älter als Offenbarung 4. Von daher ist diese Aussage relativ schnell gefunden. 2. Mose 19 gehört historisch gesehen an den Beginn der Geschichte Israels. Offenbarung 4 gehört an den Beginn eines ganz neuen Äons. Wir können noch nicht genau sagen, das werden wir noch sehen dann im Verlauf der Offenbarung, welcher Äon, welche neue Zeit hier eingeläutet wird und wie sie aussieht. Aber dass Offenbarung 4 viel älter ist, aus einem ganz einfachen Grund, den Schlüssel zu diesem Verständnis finden wir an einem ganz anderen Ort, ebenfalls im Neuen Testament, nämlich in Hebräer 8. Etwas ganz Grundlegendes, was uns hier gesagt ist, nämlich, das schreibt der Hebräerbrief, das ist nun die Hauptsache von dem, wovon wir reden. Also nicht, ich erzähle euch mal etwas ganz nebenbei, nur für die, die es interessiert, sondern der Hebräerbrief sagt, das ist nun die Hauptsache bei dem, wovon wir reden. Wir haben einen solchen hohen Priester, der da sitzt zur Rechten des Thrones, der Majestät im Himmel, und ist ein Diener am Heiligtum und an der wahren Stiftshütte, die Gott aufgerichtet hat und nicht ein Mensch. Denn jeder hohe Priester wird eingesetzt, um Gaben und Opfer darzubringen. Darum muss auch dieser etwas haben, was er opfern kann. Wenn er nun auf Erden wäre, so wäre er nicht Priester, weil da schon solche sind, die nach dem Gesetz die Gaben opfern. Jetzt kommt das Eigentliche. Sie dienen aber nur dem Abbild und Schatten des Himmlischen, wie die göttliche Weisung an Mose erging, als er die Stiftshütte errichten sollte, nämlich sieh zu, sprach er, dass du alles machst nach dem Bilde, das dir auf dem Berge gezeigt worden ist. Nun aber hat er ein höheres Amt empfangen, wie er ja auch der Mittler eines besseren Bundes ist, der auf bessere Verheißungen gegründet ist. Das sagt nichts anderes als, auch Mose hat schon dieses Bild gesehen. Auch Mose hat ein Bild vor Augen gehabt und nach diesem Abbild sollte er all das machen, was er in diesem Bild gesehen hat. Offenbarung 4 ist also viel, viel älter als 2. Mose 19. Sozusagen ein vorläufiges Vorbild für das, was erst noch kommen soll, bis dann endlich die Zeit erfüllt ist und wir das sehen dürfen. Ich weiß, manche werden sofort sagen, vor allem die ein wenig in der Theologie unterwegs sind, da heißt es dann auf Anhieb, sie werden doch nicht ein Buch der Bibel mit einem anderen Buch irgendwie mischen, durcheinander bringen wollen. Sie können doch nicht einfach Offenbarung 4 mit Hebräer 8 auslegen.
Das hat mir mal ein evangelischer Pfarrer gesagt nach einer Predigt. Und ich musste ihm dann, eigentlich hätte ich ihn fragen sollen, sind Sie eigentlich evangelisch? Denn das ist doch reformatorisches Prinzip. Schrift muss durch die Schrift ausgelegt werden und nie anders. Und das zu verstehen, wie wir hier einen Schlüssel haben, der einem tatsächlich ganz vieles vom Anfang des Alten Testamentes bis zur Offenbarung hin aufschließen kann. Hebräer 8 ist solch ein Schlüssel auch für diese richtige Reihenfolge. Johannes 4 beschreibt das Original. 2. Mose 19 ist eine Art vorläufige Kopie. Und wir erfahren an anderer Stelle noch etwas sehr Wesentliches über 2. Mose 19, wenn wir da weiterlesen. Und dann müssen Sie eine ganze Weile weiterlesen, nämlich bis zu 2. Mose 34, wo noch einmal etwas sehr Merkwürdiges beschrieben ist. Als Mose, nachdem er die Tafeln des Gesetzes empfangen hatte, wieder herunterkommt vom Berg Sinai, da heißt es dann, als nun Mose vom Berge Sinai herabstieg, hatte er die zwei Tafeln des Gesetzes in seiner Hand und wusste nicht, dass die Haut seines Angesichts glänzte, weil er mit Gott geredet hatte. Als aber Aaron und ganz Israel sahen, dass die Haut seines Angesichts glänzte, fürchteten sie sich, ihm zu nahen. Also es war nicht nur ein bisschen von Schweiß oder ein bisschen Glanz, sondern offensichtlich so massiv und so stark, dass es unerträglich war, das Angesicht des Mose anzusehen. Sie fürchteten sich, ihm zu nahen. Da rief sie Mose und sie wandten sich wieder zu ihm, Aaron und alle Obersten der Gemeinde, und er redete mit ihnen. Danach nahten sich ihm auch alle Israeliten und er gebot ihnen alles, was der Herr mit ihm geredet hatte auf dem Berge Sinai. Und nachdem er alles mit ihm geredet hatte, das konnte ihn nicht ersparen, so lange das zumindest auszuhalten, dieses Strahlen, dieses Glänzen. Nachdem er dies alles mit ihm geredet hatte, legte er eine Decke auf sein Angesicht und wenn er hineinging vor den Herrn, mit ihm zu reden, tat er die Decke ab, bis er wieder herausging und wenn er herauskam und zu den Israeliten redete, was ihm geboten war, sahen die Israeliten, wie die Haut seines Angesichts glänzte. Dann tat er die Decke auf sein Angesicht, bis er wieder hineinging, mit ihm zu reden. Heute würde man sagen, der Mann war vollkommen verstrahlt. Den konnte man gar nicht ertragen. Wie wir es erklären können, kann ich Ihnen nicht sagen, aber dass da etwas ausging von Mose, was man so bis dahin nicht kannte. Nun könnten wir sagen, das ist auch so eine interessante Geschichte am Rande, eine nette Episode. Was soll das? Wozu brauchen wir das? Auch das ist mehr als eine merkwürdige Geschichte, denn Paulus greift mehrfach auf diese Formulierung zurück. Einmal, dass die Decke immer noch über Israel liegt. Das ist ein Geheimnis, warum Israel bis heute noch nicht zum Glauben gekommen ist. Da sagt Paulus, sie haben immer noch die Decke auf ihrem Angesicht. Und erst wenn diese Decke von ihnen genommen wird, dann werden sie den Auferstandenen und den Gekreuzigten sehen können. Weiter heißt es, weil wir nun solche Hoffnung haben, sind wir voll großer Zuversicht und tun nicht wie Mose, der eine Decke vor sein Angesicht hängte, damit die Israeliten nicht sehen konnten das Ende der Herrlichkeit, die aufhört. Nämlich die Herrlichkeit, die Mose in seinem Angesicht trug. Das war eine Herrlichkeit, die hat irgendwann, wir wissen nicht wann und wie, aber irgendwann hat sie wieder nachgelassen. Nun aber, sagt Paulus, schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel und wir werden verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen von dem Herrn, der Geist ist. Hebräerbrief, nicht Paulus, Hebräerbrief. Und darum ist dieses Kapitel 4 für uns so wichtig, weil wir verstehen sollen und dürfen, dass wir mit Johannes immer das Original vor Augen haben. Dass wir mit ihm hineintreten dürfen, in diese Gegenwart Gottes, vor diesen Thron kommen und dass wir mit ihm nun auch sehen dürfen, was in Kürze geschehen soll, wie es geschehen soll und dass es geschehen soll oder wird. Da sind wir uns ganz sicher. dass es geschehen wird. Nur eines ist immer noch unklar für uns, nämlich wann es geschehen wird. Auch das können wir sehr deutlich sagen, wann es geschehen wird. Nämlich da haben wir eine klare biblische Formulierung, wenn die Zeit erfüllt ist. Ganz einfach, sehr präzise, wenn die Zeit erfüllt ist, dann wird das alles geschehen. Und wir lernen daraus etwas weiteres, nämlich dass die Geschichte Gottes mit dieser Welt nicht sich irgendwie immer weiter entwickelt, irgendwie sonderbare Verläufe nimmt, so wie ja die Geschichtsschreiber das heute sehen, nämlich irgendwie läuft es irgendwo hin und wir wissen nicht, wo es hingeht. Und manches wiederholt sich dann, also alles, was so chaotisch läuft, könnte alles noch einmal und noch einmal und noch einmal geschehen. Da sagt die Bibel, nein, so wird es nicht sein, sondern die Geschichtsschreibung Gottes ist eine andere. Sie verläuft nach einer klaren Ordnung. Und hier sehen wir eine klare Ordnung. Auch das ist für uns etwas ganz Wichtiges, nämlich hineinzusehen, dass alles eine klare Ordnung hat. Dass es auch nicht nach dem Modell geht, zuerst Altes Testament, das hat nicht so gut funktioniert, jetzt haben wir ein neues Testament. Früher einmal Gesetz und heute eher Gnade, früher die Strenge und die Härte Gottes und jetzt eher die Freundlichkeit und Güte Gottes. Und weil es im Alten nicht funktioniert hat, probieren wir es jetzt mit etwas ganz Neuem, nämlich mit Freundlichkeit und Liebe und dem Doppelgebot der Nächstenliebe, in dem alles zusammengefasst ist und all das Schwere und Mühselige, das lassen wir jetzt einmal hinter uns. So verstehen manche Altes und Neues Testament. Das Alte hat nicht funktioniert, Israel hat auch nicht funktioniert, jetzt haben wir das Neue und die Gemeinde, und da kommt meistens gleich der Nachsatz, das wahre Israel. Und wenn wir dann noch die Briten fragen, ich weiß nicht, ob wir ein paar Briten hier unter uns haben heute Morgen, die ja immer gedacht haben, wir sind das neue Jerusalem. Wir, die Briten mit all ihren Reichen in dieser Welt. Ah, da müssen wir sie enttäuschen. Das ist noch einmal etwas ganz anderes. Aber dass wir sehen, dass im Gesetz und in den Propheten und auch in den Psalmen alles schon als Modell vorhanden ist. Und wir gar nicht so viel Neues sehen, sondern dass wir es nur neu geordnet bekommen, wie es jetzt alles aus verschiedenen, auch verschiedenfarbigen Fäden sich langsam zusammenwebt zu einem starken Seil und eine Einheit bekommt, eine Ordnung bekommt. Wir sehen das Original mit Johannes. Keine Abbilder, kein Schatten, sondern wir sehen das, was kommen wird. Und wenn wir genauer hinschauen, dann ist es das, was Gott uns zeigen will. Also nicht nur einem Johannes, der etwas sehen darf, sondern mit ihm stehen wir auf den Stufen vor seinem Thron und wir werden hineingenommen in diese große Schau, in dieser Offenbarung und dürfen sehen. Was sehen wir da jetzt? Da will manche sagen, das ist alles ein dichter Nebel mit sonderbaren Gestalten und Bewegungen und Mächten und komischen Ereignissen. Wir sehen, dass im Himmel eine klare Ordnung regiert. Das ist für uns etwas ganz Wichtiges. Da ist keine Unordnung. Unordnung haben wir hier genug. Chaos ist hier. Und auch noch irgendwo um uns herum. Aber in der Ewigkeit, im Himmel, ist eine ganz, ganz klare Ordnung. Kein Nebel, nicht irgendwelche Geister und Gestalten, die da herumwabern und schwirren, wo man nicht sagen kann, was machen die da eigentlich, sondern alles sehr, sehr klar geordnet. Um den Thron und vor dem Thron und an diesem Thron, überall sehen wir eine klare Struktur. Auch Blitz und Donner gehört dazu. Für uns unberechenbar, für ihn sehr klar. Ein Teil seiner Macht. Kein Chaos, sondern klare Ordnung. Wir sehen in diesen Gestalten die Macht unseres Gottes. Wir sehen, wie er permanent in diesen vielen Augen hineinsieht in das, was in dieser Welt geschieht. Wir können sagen, wir werden beobachtet. Du bist ein Gott, der mich sieht. Erinnern Sie sich, Jahreslosung, mit der wir gestartet sind dieses Jahr, wir werden gesehen, überall lauter Augen, Das mag für manche sehr beunruhigend sein. Für uns ist es ein riesengroßer Trost. Wir haben einen Gott, der uns sieht, nicht nur punktuell einmal, sondern wir sind durch und durch gesehen und umgeben und bewahrt und geleitet von seinen Augen. Die ganze Fülle seiner Macht ist da. Vor dem Thron die sieben Fackeln, die sieben Geister, heißt es hier bei Johannes in der Offenbarung. Das ist die ganze Fülle des Heiligen Geistes, die wir hier sehen. Alle Mächte, alle Kräfte, alles, was ihm zu Gebote steht, ist hier vor ihm. Das ist nicht nur eine einheitliche Spur, immer nach Schema F, sondern die ganze Fülle unterschiedlicher Kräfte ist hier vor ihm vorhanden. Die Macht und Gewalt des Ewigen und die unterschiedlichsten Kräfte, durch die er die Welt bewegt, auch heute. Ganz sicher auch heute, auch in dem, was wir in den Nachrichten sehen, er regiert und wir sehen ein wenig davon, wie das im Hintergrund geschieht. Wir sehen die 24. Ältesten, von denen wir ahnen, dass es nicht nur irgendwelche Repräsentanten von irgendwem ist. Es gibt insgesamt 16 verschiedene Theorien und Varianten, wer diese Ältesten wohl sein können. Ich überlasse Ihnen das, da eine Spur zu finden. Es sind in jedem Fall Heilige. Es sind Erlöste, es sind die mit den weißen Kleidern, es sind die, die mit ihren Kronen vor ihm stehen, die ihre Kronen vor ihm ablegen, die ihm die Ehre geben, die ihn anbeten, weil sie verstanden haben, hier ist mit unseren Kronen, mit unserer Macht nichts getan, sondern alle Ehre gebührt ihm. Ein gewaltiges Bild, was wir da vor Augen haben. Alle Macht wird ihm zurückgegeben, ihm unterstellt, wer immer das auch sei. Es könnte die vollendete Gemeinde sein, es könnten die Zeugen sein, die aus der großen Trübsal kommen werden oder schon da sind, schon bei ihm sind. Es könnten die Überwinder sein, die später in Offenbarung 15 erst noch genannt werden und das Lied des Mose singen. Dass diese 24 aber eine große Macht haben, dass sie regieren oder dass sie mitregieren, das ist in diesem Bild deutlich zum Ausdruck gebracht. Und sie legen ihre Kronen ab vor dem einen, der auf dem Thron sitzt. Dann sehen wir diese vier Gestalten. Das sind keine Tiere, wie es in der Luther-Übersetzung heißt, sondern vier Gestalten, vier lebendige Wesen heißt es eigentlich. Auch da gibt es viele Theorien darüber, wer oder was diese vier Gestalten darstellen könnten. Sicher ist nur, auch da, die unterschiedlichen Seiten und Gesichter des Handelns Gottes in dieser Welt, klar geordnet vor seinem Thron, unter seinem Thron. Nichts rinnt ihm aus der Hand, sondern alles ist vor ihm geordnet und im Blick. Daniel 7 geht noch ein wenig ins Detail, wenn es heißt, ich sah, wie Throne aufgestellt wurden und einer, der uralt war, setzte sich, sein Kleid war weiß wie Schnee und das Haar auf seinem Haupt rein wie Wolle. Feuerflammen waren sein Thron und dessen Räder loderndes Feuer und von ihm ging aus ein langer, feuriger Strahl. Und kommt eine Formulierung, die ist mir besonders wichtig, weil sie noch einmal detaillierter sagt, was wir hier nur repräsentativ gesehen haben in Offenbarung 4, nämlich Daniel 7, da heißt es, tausendmal Tausende dienten ihm und zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm. Und hier wird es jetzt noch konkreter, noch deutlicher. Die 10.000 war in der griechisch-römischen Welt die obere Zählgrenze. Man konnte gar nicht weiter zählen, außer zu sagen 10.000 mal 10.000 mal 10.000 mal 10.000 und so weiter. Das ist ein Ausdruck dafür, dass das eine unzählige, eine unendliche Menge von himmlischen Heerscharen war und ist, die hier vor ihm standen und stehen. Und wir ahnen ein wenig, was das heißt. Auch wenn Sie vielleicht sagen, ich kann mir das immer noch nicht vorstellen, was da eigentlich passiert. Wir dürfen da hineinfinden in diese Sicht, in diesen Blick des Himmels, der Ewigkeit. Auch da gibt es manche, die, ich habe das oft genug gehört, sie werden doch nicht an die Existenz von Engeln glauben. Ja, das kennen die meisten, die das schon mal so versucht haben, weiter zu sagen. Die kriegen erst mal sowas an den Kopf geworfen. Das kann man doch heute nicht mehr glauben. Und ich weiß, dass ich in früheren Zeiten da ein wenig unsicher geworden wäre und ein bisschen mit mir hätte ringen müssen, um da eine klare Position zu beziehen. Aber inzwischen darf ich sagen, selbstverständlich, Selbstverständlich glaube ich daran und mit mir viele andere. Ich verlasse mich sogar darauf, dass es diese unzähligen Heerscharen Gottes gibt. Er ist der Herr der Heerscharen. Und das heißt nichts anderes, als dass alle Heerscharen vor ihm sind und alle von ihm regiert, bewegt, geleitet sind. Ich verlasse mich darauf, wenn es heißt, er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Auch wenn wir noch nicht genau sehen können, wie er es macht und wie wir uns diese Engel in Anführungszeichen vorzustellen haben. Ich verlasse mich darauf, auch das gehört dazu, dass ich einmal von den Engeln getragen werde in Abrahams Schoß. Also dann, wenn ich meinen Lauf hier vollendet habe, dann werde ich nicht irgendwie davon müssen, sondern ich werde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Das ist das Standardbild für das Sterben von gläubigen Menschen. Das ist nicht, vielleicht nicht immer so, aber zunächst einmal ist das unser Standardbild für das Sterben als Menschen, die ihm gehören. Du wirst getragen von den Engeln in Abrahams Schoß. Hab nicht so viel Angst davor. Was für ein gewaltiges Bild. Und ich bin ganz sicher, dass wir umgeben sind von seinen himmlischen Heerscharen. Wir sehen nichts davon. In der Bibel kommt es manchmal sehr deutlich zutage. Aber dass diese himmlischen Heerscharen natürlich nichts, aber auch gar nichts zu tun haben mit diesen albernen Figuren, die wir uns in den Weihnachtsbaum hängen. Das ist ja klar, das müssen wir wissen. Wir haben sie nicht mit Püppchen zu tun. Aus Stroh oder Gold oder irgendwas anderem, sondern wir haben es hier mit genau diesen erschreckenden, furchterregenden, heiligen Gestalten zu tun, die vor dem Thron Gottes stehen in unzählbarer Schar. Wir sind umgeben von ihm. Und zwar, wie es der Psalm 139 sagt, von allen Seiten. Wir können es noch deutlicher sagen, wir sind auch eingehüllt in seiner Gegenwart. Und wir sind erfüllt von all dem, was wir als den Himmel bezeichnen. Wir denken ja, der Himmel müsste irgendwas ganz Riesengroßes sein, überhaupt nicht zu durchmessen. Und zugleich dürfen wir sagen, der Himmel ist immer schon da. Und wir sind erfüllt von diesem Himmel. Wenn wir uns das einmal vorstellen, mit ihm verbunden sind 10.000 mal Zehntausende und wir dürfen in dieser Gegenwart stehen. Es ist eine Welt nicht von Geistern, auch wenn wir das manchmal vielleicht so beschreiben würden, sondern eine Welt des Geistes, des vollendeten Geistes. Unvorstellbar. Und wenn wir noch einmal fragen wollen, wo ist denn nun dieser Himmel? Das ist ja zumindest wichtig, eine Vorstellung zu haben, wo dieser Himmel nun zu finden ist. Wir werden manchmal gefragt und müssen Auskunft geben, wo dieser Himmel zu finden ist. Wie weit muss man gehen? Wo müssten wir ihn suchen? Und da ist die Antwort relativ eindeutig. Solange du nicht zu ihm gehörst, wird der Weg ohne Ende sein. Solange du nicht ihm gehörst, wird dieser Weg unüberbrückbar sein. Wenn du aber ihm gehörst, dann ist der Himmel da, wo er ist. Und wenn er zu deinem Leben gehört und wenn er in deinem Leben gegenwärtig ist, dann ist der Himmel da, wo du bist. Und da sind wir mitten im Neuen Testament. Der Himmel ist da, Gott ist da, die ganze Fülle des Geistes ist da, wo er ist und wo er in mir ist, als Vater, als Sohn und als Heiliger Geist. Johannes hat das sehr deutlich in seinem Evangelium beschrieben, ich und der Vater sind eins. Und so wie ich und der Vater eins sind, so sollt ihr eins sein mit mir und mit dem Vater. Ganz eindeutig. Das ist das biblische Verständnis von Gemeinschaft. Also so ähnlich wie bei den Engeln müssen wir uns ein wenig distanzieren von diesen Vorstellungen, von diesen Gestalten und von dem, was wir als Gemeinschaft bezeichnen. Wir sagen ja, oh, das war eine schöne Gemeinschaft. Das war richtig nett. Das ist nicht die Gemeinschaft, die die Bibel meint. Nicht, dass es eine gute Stunde war, wo wir einen guten Austausch hatten, wo wir ein gutes Gefühl hatten, sondern dass wir in ihm verbunden sind, miteinander und mit ihm. Das ist biblisch verstanden, Gemeinschaft, die Koinonia. Alle eins in ihm, alles mit ihm verbunden und er in mir und er in uns. Das meint biblisch gesehen Gemeinschaft. Vater, Sohn und Heiliger Geist und die ganze Fülle und der ganze Himmel ist gegenwärtig. Und wenn jemand suchen will, dann müssten wir nicht sagen, du musst jetzt einen endlosen Weg gehen, sondern einen Schritt. Wir haben es vorhin so deutlich gesungen. Komm. Oder beim letzten Mal, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Es ist nur ein Schritt, um diese Tür zu öffnen und du stehst mitten in dieser Herrlichkeit, vor diesem Thron, auf den Stufen vor seinem Thron. Und darum ist nicht die Frage, wo ist der Himmel, sondern die Frage wäre, wo bist du? Wo stehst du mit deinem Leben? Stehst du noch weit entfernt? Bist du im Anmarsch? Näherst du dich langsam und sehr vorsichtig, ob das etwas für dich ist? Oder stehst du auch an dieser Tür und sagst, da will ich die Tür nun auftun und will ihn einlassen in mein Leben und will mit ihm diese Gemeinschaft zum ersten Mal erleben? Und dann stehen wir tatsächlich bei dem, was wir in unserem Wochenspruch auch gehört haben. Nämlich, so seid ihr nicht mehr Gäste und Fremdlinge, nicht mehr Leute, die am Rande stehen, nicht mehr solche, die sich langsam jetzt herantasten, sondern jetzt sind wir Mitbürger der Heiligen. Das wäre ja noch zu ertragen oder zu verstehen, nämlich Mitbürger hier in dieser Gemeinschaft, die wir auch sind, sondern Gottes Hausgenossen, mit ihm zusammen in seinem Haus, wo wir schon jetzt eine Wohnung haben. Und da sind wir noch einmal im Hebräerbrief, wo es heißt, darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Das heißt eigentlich, wann immer du Hilfe nötig hast, wann immer du Hilfe nötig hast, tritt hinzu zu diesem Thron der Gnade und der Weg ist nicht weit. Sondern der Weg ist immer nur ein ganz winzig kleiner Schritt. Ruf den Namen von Jesus an und du stehst schon in seiner Gegenwart. Weil wir denn nun, Hebräer 10, Vers 19 folgende, weil wir denn nun, liebe Brüder, durch das Blut Jesu die Freiheit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns aufgetan hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch das Opfer seines Leibes, und haben einen hohen Priester über das Haus Gottes. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in vollkommenem Glauben, besprengt in unseren Herzen und los von dem bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Da darf ich stehen mit den 24 Ältesten vor dem Thron des Vaters, mit dem Lamm, darauf kommen wir beim nächsten Mal, Offenbarung 5, in seiner Gegenwart und gehöre zu diesem Haus meines Gottes, mit allen anderen, die auch noch oder auch schon da sind. Und wir verstehen dann, warum Johannes, der Evangelist, also ist er derselbe, aber dass er an anderer Stelle das so deutlich gesagt hat. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Das ist ja nicht nur Ausschmückung nach Weihnachten und nach Ostern, sondern wir haben wirklich seine Herrlichkeit mit eigenen Augen gesehen. Wir haben seine Macht gesehen, wir haben seine Größe gesehen, wir haben auch seine Gnade gesehen und von dieser Gnade genommen, von dieser Fülle genommen, Gnade um Gnade. Wir haben seine Liebe erkannt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, schreibt ja keiner wie Johannes. Da sehen wir diese ganze Fülle und wenn wir nun zusammenstehen und wenn wir beten und wenn wir singen, dann stehen wir vor seinem Thron, auf den Stufen vor seinem Thron. Vielleicht knien wir auch oder wir liegen oder wie auch immer Sie das für sich persönlich handhaben. Wir sind immer vor seinem Thron. Das ist unser Platz, da gehören wir hin. Das ist nicht nur Zukunftsmusik, sondern in ihm haben wir schon jetzt alles. Und wenn wir in die Stille gehen Und wenn wir nichts mehr sagen können, weil uns die Worte fehlen, weil die Anbetung zu mächtig und zu groß ist oder weil die Verzweiflung zu groß ist, wir stehen immer auf den Stufen vor seinem Thron. Und wenn wir diese chaotische Welt sehen, in der wir leben, dann gehen wir damit vor den Thron Gottes und wissen, dass wir auf diesen Thron schauen dürfen und schauen müssen, weil dort der sitzt, der alle Dinge geschaffen hat. Der nicht nur die Dinge geschaffen hat, also die Schöpfung, sondern der auch die Geschichte schafft. Alles, was da ist, ist in seiner Hand und er regiert in allem, auch in den chaotischen Dingen, die er zurechtbringen wird. Durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen und er wird alles zum Ziel bringen. Das ist wieder eine ganz alte Erkenntnis, die wir schon vom Alten Testament erkennen, wenn es in Psalm 121 heißt, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen und dann diese wichtige Frage, woher kommt mir Hilfe? Damals haben die Leute gesagt, unsere Hilfe kommt von den Bergen. Das ist ja eine klare Verneinung. Unsere Hilfe kommt nicht von irgendeinem Berg, sondern meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen und der dich behütet, schläft nicht. Das ist unser Bild, unsere Gewissheit. Und darum lohnt es sich, dass wir nicht nur hinzutreten mit großer Freiheit, sondern dass wir auch hintreten und die Hände falten und beten und ihm alles hinlegen, was uns bewegt, weil dann der Himmel in Bewegung kommt. Das meint beten. Also nicht nur Listen abarbeiten und das eine oder andere gelegentlich ihm nennen, sondern dass wir den Himmel bewegen dürfen, ob sich 10.000 mal 10.000 bewegen lassen oder nur einer. Einer reicht mir schon. Wenn einer von diesen vielen in Bewegung gerät, wenn einer von diesen vielen von ihm in Bewegung gesetzt wird, dann sind wir umgeben und erfüllt von seiner Macht, von seiner Treue, von seiner Liebe und von allem, was da nötig ist. Er ist der Herr der himmlischen Heerscharen. Und die himmlischen Heerscharen und der Thron Gottes sind nicht weit. Im Namen Jesu ist das immer präsent. Wo ich bin, durch Jesus, da ist er auch. Und die Geschichte dieser Welt wird auf diesem Thron gemacht. Die Geschichte dieser Welt wird von diesem Thron aus vollendet werden. Auch meine Geschichte gehört dazu. Das heißt nicht, dass alles schon festgelegt ist bis ins Detail, alles determiniert und ich nur noch wie eine Marionette das tun und leben kann, was irgendwo für mich festgelegt wurde, sondern dass er permanent mein Leben im Blick hat, mich immer korrigiert, mich immer in seiner Spur hält, mir zugleich eine große Freiheit lässt und mich trotzdem nicht einfach meinen irren Gedanken überlässt, sondern ich weiß, du bist um mich und du hältst mich in deiner Spur. Und zu sehen, 10.000 mal Zehntausende stehen dafür bereit. Tag und Nacht, ohne Ruhe, immer sind sie da. 10.000 mal Zehntausende warten nur auf sein Wort, um es auszuführen, wenn die Zeit erfüllt ist. Und wir ahnen, was das heißt, wenn die Zeit erfüllt ist und wir stehen mittendrin und sehen auf den Thron des Vaters. Wir sehen das Lamm Gottes, wir sehen die sieben Fackeln, die sieben Geister Gottes und wir staunen über dem, was da alles um uns und vor uns ist. Und wenn man das verstanden hat, das einmal gesehen hat, was für eine Kraft, was für eine Dynamik da entsteht in der Ewigkeit, die schon zu meinem Leben dazugehört, dann kann man nur noch eins tun, nämlich niederfallen und anbeten, ihm die Ehre geben, seine Krone niederlegen und sagen, du allein bist der Herr. Und alles gehört in deiner Hand. Und dir sei Preis, Ehre und Dank, Preis, Ehre und Kraft. Alles ist in deiner Hand. Mit einem riesengroßen Vertrauen. Wegsehen von dem, was da um uns ist. Hinsehen auf diesen Thron Gottes, vor dem alles schon geordnet ist. Auch mein kleines Leben und ihres auch. Und wenn sie noch ein paar Schritte zu weit entfernt sind, gilt es noch einmal. Komm, komm, komm an diesen Thron. Die Tür ist da. Ich sah eine offene Tür zum Himmel. Und wir sind eingeladen. Komm. Und geh nicht einfach weiter. Verpass diese riesengroße, diesen gewaltigen Augenblick nicht. Hier stehen Menschen bereit, um mit ihnen zu beten. Nutzen Sie diese Chance. Wir beten miteinander. Und ich darf Sie bitten, dazu aufzustehen. Lieber Vater, wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass wir so auch als deine Gemeinde vor dir stehen dürfen und dich ehren und anbeten dürfen. Und dass wir zumindest eine Ahnung haben von deiner Größe und Macht und Herrlichkeit. Dass wir dein Wort haben, dass wir Bilder vor Augen haben, dass wir deine Herrlichkeit sehen dürfen, dass wir mit hineingenommen sind in deine Gegenwart, in die Ewigkeit, vor deinen Thron. Und dass alles daneben viel, viel, viel kleiner wird, unbedeutend. Und wir schon sehen dürfen, was am Ende sein wird, wenn wir am Ziel sind. Und darum dürfen wir mit allen Engeln, mit allen Mächten, auch mit diesen Gestalten vor dir sein und dich ehren und dich anbeten und deinen Namen groß machen. Wir möchten das gern verkündigen und weitersagen. Wir möchten gerne von dem reden, was du in unser Leben hineingelegt hast. Wir möchten gerne bezeugen, wie groß das ist, was du in unserem Leben getan hast und noch viel mehr, was du noch tun wirst. Und wir danken dir, dass wir dein Wort haben, deine Wahrheit und dass dein Wort für uns immer klarer, immer deutlicher und immer geordneter wird. Dass wir von einer Herrlichkeit zur anderen gehen dürfen. Und wenn manche Herrlichkeiten auch vorbeigehen, dann ist die größte Herrlichkeit, die nicht aufhört, noch immer vor uns. Und wir danken dir, dass uns das niemand nehmen kann. Gelobt sei dein Name. Und miteinander kommen wir zu dir und beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.